Entschuldigung, ich habe mein Gretchen verloren.
Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer der Welt. Ich glaube an Jesus Christus, seinen einzigen Sohn, unseren Herrn. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Am dritten Tage stand er auf vom Tod. In Herrlichkeit wird er erfüllst mich mit Dankbarkeit, denn du hast deine Seele weit, Vater im Himmel. Alles verdank ich dir, du füllst mich mit Dankbarkeit, schenkst mir meine Lebenszeit, Vater im Himmel. Für alles dank ich dir. Als Mensch, er kommt in Jesus, erniedrigt sich in Jesus. Zeigt Gott sein Erbarmen, der Schöpfer der Welt, er starb für dich. Durch Jesus ist der Vorhang zerrissen, durch Jesus ist alles vollbracht. Jesus hat der Sünde getragen, den Weg zum Vater frei gemacht. So komm zum Kreuz, komm zu Jesus, gib ihm dein Herz, lass dich auf ihn ein. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, lauf auf ihn zu. Dich niemals verlassen. Jesus hat dein Vertrauen verdient. Jesus, es ist kaum zu fassen, dass der König der Welt uns so sehr liebt. Jesus ruft dich beim Namen. Jesus, der Erlöser.
Atem Gottes.
Herzen Gottes, Atem Gottes, Atem Gottes, wirke unter uns. Atem Gottes, Atem Gottes.
Unser Wunsch, Herr, dass du unter uns wirkst, ist der Wunsch, dass du unser Leben veränderst, dass du unser Leben begleitest, dass wir erleben, du bist Realität und du bist der Herr, du bist der Gott, der uns liebt, du bist der, der uns in Christus befreit hat, ein neues Leben geschenkt hat und du bist der, der uns in seinem Heiligen Geist leitet, uns nahe ist und uns zeigt, dass du uns lieb hast und dass du uns dass du der bist, der uns im Blick hat.
Komm und lobe den Herrn, meine
Amen.
Heilig, 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 spricht der Herr, Zebaoth. Alle Lande sind voll seiner Ehre. Mit diesem Losungswort aus Jesaja 6, Vers 3 auch ein herzliches Willkommen und guten Morgen auch von mir. Wir wollen diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir wollen zum Beginn, oder ja, wo wir so mittendrin sind, aber auch trotzdem nochmal zusammen einfach beten, auch ein Fürbittegebet für die Welt, für unsere Gemeinde, für das, was uns wichtig ist. Wir stehen dazu nochmal auf. Jesus, wir wollen unsere Anliegen bringen, hier aus dem Haus, wo unsere Kinder in den Gruppen sind. Wir wollen dich für die Mitarbeiter bitten, dass du ja, ihnen rechten Umgang mit den Kindern schenkst, im biblischen Unterricht. Wir wollen dich aber auch für unsere Geschwister bitten, die heute nicht hier sein können, dass du ihnen nahe bist, gleich uns. Und auch überall da, wo jetzt in Dortmund dein Wort verkündigt wird, wollen wir dich bitten, dass du die Pastoren und alle Mitarbeiter segnest und zurüstest, dass es in einer Weise geschieht, wie es deinen Namen erhöht und dich verherrlicht. Und wenn wir so in die Medien gucken, gibt es vieles, was uns erschreckt und besorgt. Auch jetzt der letzte Flugzeugabsturz mit vielen trauernden Angehörigen und viele andere, die Not leiden, Hunger leiden, Terror leiden. Flüchtlinge auch hier bei uns, die nicht wissen, wie es weitergehen soll. Flüchtlinge in den Ländern ringsherum, die auch nicht wissen, wie es weitergehen soll. Da ist viel Elend. Und wir bitten dich, dass du dich erbarmst. Und ich bitte für die, die unter Klima leiden, die unter Verfolgung leiden, gerade auch Geschwister in unseren Gemeinden und anderen Kirchen, die um deines Wortes willen leiden und verfolgt werden. Herr, erbarme dich, sei du bei ihnen. Wir wollen dich bitten, dass du jetzt mitten unter uns bist, dass du uns mit deinem Wort erreichst, dass wir ruhig werden vor dir, offen werden vor dir und auf dich schauen. Amen. Amen. Ich habe noch ein paar schöne Lieder rausgesucht. Wir wollen auch viel singen zusammen. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Und dabei sammeln wir die Kollekte ein und die ist für die Belange unserer Gemeinde bestimmt. Thank you. Wir haben ein kleines Jubiläum. Und zwar der Seniorenkreis wird 30. Wo ist Wilhelmine Vogt? Wo ist Wilhelmine? Wilhelmine Vogt hat damals mit noch zwei anderen Mitstreiterinnen den Seniorenkreis gegründet, noch unter Julius Zur Mühl, also dem Vorpastor. Und es hat sich gehalten und Wilhelmine ist sozusagen die Letzte aus dieser Gründertruppe. Die anderen sind ja schon vom Glauben zum Schauen gekommen. Wo ist Wilhelmine? Hand hoch, wo bist du? Wo ist Wilhelmine Vogt? Komm mal nach vorne, komm. Der Julius Zümmel hat dich ja damals so ein bisschen überrumpelt, ne? So, ja. Erzähl mal so ganz kurz.
Ich ging 1986, ich war 16 Jahre im Fritz-Zollner-Heim tätig und ging 1986 in Rente. Und dann sagte Pastor Julius Zümmel zu mir, wollen wir nicht mal hier auch Seniorenkreis und Klein machen? Ach, sag ich, weiß nicht, ob ich das kann. Ich helfe dir dabei. Und dann sind wir mit 6 angefangen und haben eigentlich Bibelstunde gemacht. Ältere Brüder waren noch da, Frömmke, Riepe und einige. Und Esther Knappertsbusch, Lili Freudewald und ich. Und dann haben wir das eine ganze Weile gemacht und dann kamen mehr Leute dazu. Und dann kam unsere Rupi, werden wir vielleicht noch einige kennen, die sagte, sie will Gedichte vorsagen. Sie war sehr eigenwillig, war aber auch sehr intelligent. Und wenn die in den Seniorenkreis kam, sagte sie, wer hat heute Geburtstag? Das war ihr sehr wichtig. Und wenn wir sagten, ja, die stand auf, als wenn sie einen Computer andrehte und hat ein Gedicht gesagt. Habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Aber es war so. Und dann wurde der Kreis größer. Und wir haben dann gemütlich Kaffee getrunken und Schnittchen und so weiter alles gemacht. Auch Besuche nach Unna, nach Witten, hin und her. Der Pastor hat jeweils immer die Andacht gemacht zum Schluss.
Jo, wunderbar, vielen Dank. Wir sind ja immer hier jeden dritten Donnerstag um 15 Uhr hier zusammen zum Seniorentreff. Und das nächste Mal wollen wir dann aus dem Anlass dann auch in den Rombergpark gehen und da uns die Orchidee angucken und dann im Café zusammen ein bisschen feiern. Und ich möchte mal ganz herzlich auch die einladen, die jetzt halt gerade in Rente gegangen sind, einfach vielleicht mal so zum Schnuppern mitzukommen. Also im Juni, dritter Donnerstag, wir beißen noch nicht, bin auch dabei, also von daher.
Lasst mir noch viel Freude im Seniorenkreis.
Jo. Ganz herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt habe ich noch zwei Ansagen, jüngere Leute. Rolf, komm. Einmal Körneblüt auf. Ja, ja.
Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich möchte auf den 4. Juni hinweisen. Am 4. Juni ist Gelegenheit, etwas sehr Schönes zu erleben. Da findet nämlich Körneblüt auf statt. Und Körneblüt auf ist ein Stadtteilfest für die ganze Familie. Das ist an sich vielleicht nicht für alle so das Schönste. Aber was ich persönlich wirklich als toll empfinde, ist, dass dieses Stadtteilfest eine Gelegenheit ist, als Gemeinde wirklich unter Menschen zu sein. Und das bringt uns Erfahrung mit Jesus. Denn Jesus ist immer dort, auch wo Menschen zusammenkommen, die gar nichts mit Glauben und Gott zu tun haben. Dafür ist Jesus in die Welt gekommen, damals wie heute. Er ist auch hier im Gottesdienst, aber seine Mission war damals, nicht zuerst in der Synagoge zu sein, sondern unter den Menschen. Und ich lade herzlich dazu ein, an dem Stand der Gemeinde mit dabei zu sein. Wer sich mehr informieren will, ich stehe nachher vorne im Foyer am Infopoint. Man kann sich informieren. Und wenn du Lust hast, kannst du dich auch in eine Liste eintragen, Aufbau, Abbau, am Stand dabei sein. Wir werden einen Kicker haben vielleicht, auf jeden Fall eine Buttonmaschine. Ja.
Vielen Dank und jetzt noch Sabine Brackhahn.
Ja. Ja, noch eine andere Ansage. Und zwar werden sich vielleicht einige fragen, was hat denn das mit uns zu tun? Vom 6. Juni bis zum 5. Juli ist Ramadan. Ja, das ist nicht nur tagsüber Fasten und nach Sonnenuntergang reichlich schlemmen, sondern vielleicht wissen das einige gar nicht so genau, ein paar Informationen. Muslime sind aufgerufen, sich während dieses Monats miteinander zu versöhnen, familiäre Bande und Freundschaften zu stärken und sich ganz allgemein zu bemühen, ein besserer Mensch zu werden. Sie werden aufgefordert, ihr Leben und ihren Glauben zu prüfen. Das heißt, Muslime sind in diesen 30 Tagen religiöser als sonst und suchen nach wahren Antworten von Gott. Deswegen sind wir als Christen eingeladen, während dieser Zeit besonders dafür zu beten, dass sie Jesus begegnen und in ihr Leben hineinreden lassen. Die Bibel sagt, suchet mich, so werdet ihr leben. Wer ernsthaft nach Gott sucht, dem begegnet er. Ich musste auch an Martin Luther denken, der einen gnädigen Gott suchte und ihn beim Lesen in der Bibel fand. Es tut sich etwas in der islamischen Welt und ich lade ganz herzlich ein, in dieser Zeit dafür zu beten. Von der Evangelischen Allianz gibt es jedes Jahr dazu ein ganz tolles Heft mit 30 Anliegen für jeden Tag, sowohl Informationen als auch konkrete Gebetsanliegen. Die liegen nachher am Infopoint aus, in diesem Format. Es gibt auch ein Heft, was für Kinder und Familien geeignet ist. Viel Information, aber auch ganz konkrete Gebetsanliegen. Ich lade herzlich ein, das ist eine Gelegenheit für uns, zu beten, dass Menschen zu Jesus finden.
Vielen Dank, vielen Dank. Wir reden heute über das Dienen und da habe ich noch ein Bekenntnis in eigener Sache. Ich habe mich letzten Sonntag geärgert, dass es keinen Kaffee gab. Wer war dran? Entschuldigung. Da habe ich nicht mit gerechnet, aber dann fing. Ja, dann war noch eine Ansage hierzu auch in Verbindung mit Körneblut auf Heike Kluth. Der hat ja vor Jahren mal 2 Pavillons angeschafft und der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Die werden auch bei Körneblut auf auch eingesetzt, so 2 weiße schöne Pavillons, die schön zusammenpassen. Sie hat jetzt einen Terminkonflikt, weil sie hat für ihren Dienst in Susto auch ein Event, wo sie Pavillons braucht. Und jetzt will sie eben nicht ihre Pavillons der Gemeinde entziehen, sondern fragt in die Gemeinde hinein, ob nicht der ein oder andere noch einen Pavillon zu Hause im Keller hat, den er vielleicht für den Susto einen Tag zur Verfügung stellen kann. Also wir haben auch noch einen, also einen brauchen wir noch. Wäre schön, wenn sich dann vielleicht bei Heike der ein oder andere noch meldet und dass das bei den Susto auch dann klappt. So, ich glaube, Kanutour. Da ging, glaube ich, eine Mail rum. Ich wollte es auch noch mal hier erwähnen. Also vom Männerfrühstück aus haben wir vor Jahren mal Kanutouren veranstaltet und wollten das jetzt auch mal öffnen, dass es nicht nur die Männer aufs Wasser gehen, sondern auch wenn eben Familien, Ehepaare oder was Lust haben. Ich glaube, hier Thilo Masur und Martin Hilfermann haben das in die Hand genommen. Nehmt da reichlich dran teil, dass die beiden richtig Stress kriegen. Wir freuen uns auf ein schönes Sommer-Event für Leute, die vielleicht noch nicht im Urlaub sind. Das ist irgendwann im Juli, ne? Oder Martin? August. Also auf jeden Fall Sommerferien noch, ne? Jo. Gut, guckt mal in den Mails, da steht das drin. Jo, ich habe mir zur Predigt 1-2 Gedanken zum Warmlaufen gemacht. Das ist keine Predigt vor der Predigt, keine Angst. Wenn wir über das Dienen reden, dann wollen wir eins nicht. Wir wollen mit der Predigt nicht bewirken, dass ihr eure letzten Kräfte mobilisiert. Nein. Wir wollen auch keinen hochscheuchen, der noch nichts in der Gemeinde macht, vermeintlich. Wollen wir auch nicht. Ist auch jetzt keine Kampagnenpredigt für irgendeinen Aufgelobt, für irgendeinen Aktivismus. Auch nicht. Das heißt, wir können uns dem Thema ganz entspannt nähern und einfach uns auf die Predigt von Rolf auch freuen. Vielleicht so zum Warmturnen. Vielleicht mal so eine Frage, habe ich mich auch gefragt. Warum engagiere ich mich eigentlich in der Gemeinde? Und das Erste, was ich mich ertappt habe, ich habe mich beim Engagieren ertappt. Ich diene gar nicht, sondern ich engagiere mich in der Gemeinde. Das war für mich ganz witziger Gedanke, wenn ich gefragt habe, warum ist das Dienen eigentlich so unbequem? Engagieren ist so viel schöner. Fand ich für mich immer interessant. Da habe ich ein bisschen rumgekaut. Und dann eben auch die Frage, ist das vielleicht Pflicht? Dass ich irgendwo mitmache, wo sie gerade keinen haben, dass ich da irgendwo Lückenschließer spiele oder ich spiele halt eine Rolle. Ich mache ja schon seit ein paar Jahren Männerfrühstück. Mich hat mal so ein Knirps im Flur gefragt, hast du auch eine Frau? Ich glaube, wieso? Ja, du machst ja mal was mit Männern. Fand ich ganz witzig, so ein kleiner Käse hoch. Wenn man so auf so eine Rolle festgelegt wird, ne? Ich war ganz erstaunt. Oder ich gehe hin, weil da nette Leute sind. So Ostergarten, das war so der große Kreis, wo man hingeht, weil da nette Leute sind, ein tolles Team, Arbeitsatmosphäre und man hat da Spaß dran. Warum mache ich eigentlich mit? Dann kommen auch Anfechtungen. Andere können das auch viel besser. Oder auch Bitterkeit, wenn es mal irgendwo Probleme gab in dem Mitmachen, wenn es Streit gab oder man sich ausgenutzt gefühlt hat, was auch immer. Ich habe noch einen witzigen Satz von Oscar Wilde gefunden. Religion ist der beliebte Ersatz für Glauben. Ich denke mal, die Predigt wird uns da einiges dazu sagen. Rolf hat das also als so groß empfunden, dass es geteilt hat. Es gibt dann noch eine Anschlusspredigt dazu und heute ist so ein Teil 1 und dann kommt da später das 2.0. Und zur Hinführung singen wir noch ein Lied zusammen, seid fröhlich in der Hoffnung.
Ein neuer Weg, Gott zu dienen, das Thema des Gottesdienstes, der Predigt. Es geht um mehr als unser Engagement, als das, was wir tun für Gott. Es geht um Glauben, das werden wir gleich sehen. Und deswegen zunächst einmal meine Frage an dich heute Morgen. Wie geht es dir mit deinem Glauben? Wie geht es dir mit deinem Engagement?
was aus deinem Glauben erwächst, mit deiner Mitarbeit zum Beispiel in der Gemeinde oder an anderen Stellen. Und ich möchte dir im Folgenden einige Fragen stellen. Und das Ganze ist so eine Art Test, um zu schauen, wie du deinen Glauben erlebst. Normalerweise wäre das dann so mit Ankreuzen. Das machen wir jetzt nicht. Diese Fragen sind auch nicht dann irgendwie so Psychotest mit Auswertung hinterher. Sie sind nur gedacht, dass wir uns selbst besser wahrnehmen darin, wie wir unseren Glauben erleben und welche Auswirkungen Glaube auf uns und unsere Lebensbereiche hat. Also, bei den Fragen, die ich jetzt stelle, überleg doch bitte einfach einmal, wo würdest du dich positionieren? Die Fragen sind so paarweise zugeordnet, ne? Das werdet ihr merken, sind so zwei Pole. Fühlst du dich einsam? Fehlt dir die grundlegende tägliche Nähe zu Gott? Oder lebst du in einer wachsenden Sicherheit, dass Gott wirklich dein liebender himmlischer Vater ist, der bei dir ist? Empfindest du viele Bedürfnisse und sorgst dich darum? Zum Beispiel um Freunde, um Geld, um Entspannung und Ruhe, um Anerkennung? Denkst du, ich bin ganz allein, keiner kümmert sich um mich, mir geht es nicht gut? Zweifelst du, wenn dir etwas fehlt an Gottes Liebe? Oder vertraust du Gott, dem Vater, und lebst in wachsender Zuversicht in seine liebevolle Fürsorge und erlebst, dass er dich von Sorgen frei macht? Ist dein Selbstwertgefühl stark von Erfolg oder Misserfolg abhängig? Bist du leistungsorientiert? Stehst du oft unter dem Druck, eine gute Figur machen zu müssen, beziehungsweise der Angst, das nicht zu schaffen? Und wenn dir etwas nicht gelingt, stellt das dein Vertrauen zu Gott in Frage? Oder lebst du in einer täglichen Partnerschaft mit Gott, die dein Selbstbewusstsein stärkt? Nimmt dir deine Beziehung zu Gott Ängste? Fühlst du dich oft verworfen, schuldig und unwürdig vor Gott und anderen Menschen? Glaubst du, dass Gott im Grunde nicht wirklich mit dir zufrieden ist, dass es eigentlich nie reicht, zu wenig Gebet, zu wenig Bibellesen, zu wenig was auch immer? Oder fühlst du dich geliebt von Gott, vergeben und vollkommen angenommen, weil du dir sicher bist, dass du durch Jesus Christus bedingungslos bei Gott willkommen bist? Leidest du an dem Gefühl uferloser Verpflichtungen? Bemühst du dich sehr, es anderen recht zu machen? Fühlst du dich überfordert, leer, ausgebrannt? Oder ist das Gebet deine erste Zuflucht in Herausforderungen? So nach dem Motto, ich frage zuerst mal meinen Papa im Himmel, und findest du im Gespräch mit Gott Frieden mitten im Stress? Wirst du schnell ärgerlich, zornig, wenn dich jemand kritisiert? Willst du dich dann verteidigen und fällt es dir schwer, in Konfliktsituationen zuzuhören? Oder bist du offen für Kritik, da dir bewusst ist, dass Jesus Christus deine Vollkommenheit ist? Bist du von daher in der Lage, deine inneren Beweggründe zu untersuchen? Wie ist das? Gibst du dir viel Mühe? Bemühst du dich aus eigener Kraft? Verlässt du dich auch bei Aufgaben, die du von deinem Glauben her übernommen hast, zum Beispiel in der Gemeinde, auf deine Gaben und deine Fähigkeiten? Oder vertraust du weniger auf dich selbst und mehr auf den Heiligen Geist, täglich im bewussten Hören? Vergleichst du dich oft mit anderen, was entweder zu Stolz oder zu Depressivität führt, je nachdem, wie gut oder schlecht die anderen aussehen? Oder gründet dein Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl darin, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist und du von daher voll akzeptiert bist, gerecht bist? Ist der Glaube für dich zuerst Herausforderung, Anstrengung, Belastung, Pflicht und Arbeit? Oder ist der Glaube für dich eine Freude, eine Quelle von Kraft, Geborgenheit und innerem Frieden? Und zuletzt, wenn es darum geht, deinen Glauben mit Menschen zu teilen, die Jesus noch nicht kennen, fehlt dir dazu die Leidenschaft und Begeisterung? Treibt dich vor allem ein Pflichtgefühl an? Oder hast du ein inneres Verlangen danach, dass Menschen Jesus so kennenlernen, wie du ihn kennst? Teilst du deinen Glauben mit Menschen, auch wenn du nicht unter dem Druck eines vielleicht sehr guten Programmes stehst? Genug der Fragen. Wo hast du in Gedanken dein Kreuz gesetzt? Wir sehen auf jeden Fall hier, christlicher Glaube kann sehr unterschiedlich erlebt werden. Und ich weiß, dass manche so frustriert von ihrem Glauben sind, dass sie sich ganz abwenden davon. In unserem heutigen Predigttext, und das ist wieder eine Fortsetzung aus dem Römerbrief, geht es genau um solche unterschiedlichen Erfahrungen mit Glauben. Und ich lese uns jetzt diesen Predigttext aus dem Römerbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 6 in der Übersetzung Gute Nachricht. Und weil manchmal der griechische Grundtext nicht so einfach und eindeutig zu übersetzen ist, habe ich für den ersten und sechsten Vers jeweils noch eine andere Übersetzung gewählt. Brüder und Schwestern, ihr kennt doch das Gesetz und wisst, es hat für einen Menschen nur Geltung, solange er lebt. Und Martin Luther übersetzt, wisst ihr nicht, ich rede ja mit denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz nur herrscht über den Menschen, solange er lebt? Und in der guten Nachricht dann weiter, eine verheiratete Frau zum Beispiel ist durch das Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn der Mann stirbt, gilt für sie das Gesetz nicht mehr, das sie an ihn bindet. Wenn sie sich also zu Lebzeiten ihres Mannes mit einem anderen einlässt, nennt man sie zu Recht eine Ehebrecherin. Stirbt aber der Mann, so ist sie frei von dem Gesetz, das sie an ihren Mann bindet. Sie begeht keinen Ehebruch, wenn sie sich einem anderen hingibt. So steht es auch mit euch, meine Brüder und Schwestern. Weil ihr mit Christus gestorben seid, seid ihr dem Gesetz gegenüber tot. Ihr gehört jetzt nicht mehr dem Gesetz, sondern Christus, der vom Tod erweckt worden ist. Darum können wir nun so leben, dass unser Tun für Gott Frucht bringt. Als wir noch unserer selbstsüchtigen Natur folgten, war unser ganzes Verhalten beherrscht von den sündigen Leidenschaften, die durch das Gesetz in uns geweckt wurden. Wir lebten so, dass unser Tun nur dem Tod Gewinn brachte. Aber jetzt stehen wir nicht mehr unter dem Gesetz. Wir sind tot für das Gesetz, das uns früher gefangen hielt. So dienen wir Gott in einem neuen Leben, das sein Geist in uns schafft und nicht mehr auf die alte Weise nach dem Buchstaben des Gesetzes. Und diesen letzten Vers jetzt noch einmal in der Einheitsübersetzung. Jetzt aber sind wir frei geworden von dem Gesetz, an das wir gebunden waren. Wir sind tot für das Gesetz und dienen in der neuen Wirklichkeit des Geistes und nicht mehr in der alten des Buchstabens. Hier wird ganz klar gesagt, es gibt zwei Wege, an Gott zu glauben und ihm zu dienen. Der eine Weg ist bestimmt vom Gesetz, vom Buchstaben des Gesetzes und der andere von der Wirklichkeit des Geistes. Und bevor wir uns jetzt diese zwei unterschiedlichen Wege anschauen, ein grundsätzlicher Gedanke zum Thema Glauben. Was ist eigentlich Glauben? Menschen von heute verstehen unter Glauben vor allem und zuerst, denke ich, dass man bestimmten religiösen Aussagen zustimmt. Zum Beispiel, Jesus ist der Sohn Gottes. Jo, glaube ich. Er ist auferstanden von den Toten. Jawohl. Für andere ist Glaube zuerst eine geistliche Erfahrung. Etwas, was dir gut tut und woran du dich deshalb hältst. Und wenn das sehr stark ist, dann gewinnt man den Eindruck, Glaube ist so eine Art Wellness für die Seele. Das sind sicherlich Aspekte des Glaubens, aber in der Bibel steht beim Glauben ein ganz anderer Aspekt im Vordergrund. Im ersten Vers des Predigtexts heißt es, das Gesetz herrscht über den Menschen, und im letzten Vers des Predigtextes heißt es, wir dienen Gott. Und hier klingt etwas sehr Grundsätzliches an, was der Apostel Paulus schon im Kapitel 6 des Römerbriefs ausführlich erklärt hat. Dort heißt es in Vers 17 und 18, früher wart ihr Sklaven, Sklaven der Sünde, aber jetzt seid ihr vom Sklavendienst der Sünde befreit und, jetzt kommt die Überraschung, als Sklaven in den Dienst der Gerechtigkeit gestellt. Das heißt, in den Dienst des Guten, das Gott will. Wir haben die Vorstellung, dass der Mensch frei ist oder zumindest frei sein sollte, dass er selbstbestimmt seinen Beruf, seinen Wohnort und sein Deo wählt, dass er sich frei entscheidet, mit welchen Menschen er zusammen ist, dass er sich frei für einen Lebensstil entscheidet. Wir sind der Meinung, dass der Mensch sich nach sorgfältiger Prüfung der Sachlage seine eigene Meinung bilden sollte, die er in Freiheit nach außen vertritt und nach der er handelt. Aber dieses Bild des selbstbestimmten, autonomen Menschen ist, wenn wir die Bibel ernst nehmen, eine Illusion. Das biblische Menschenbild ist, das, was die Bibel über uns Menschen sagt, jeder hat einen Herrn, dem er dienen muss. Und dabei geht es jetzt nicht um politische Freiheit oder Konsumfreiheit. Ganz egal, aus wie viel Würstchensorten du dir dein Grillwürstchen aussuchst. Ganz egal, wie viel Geld du auf dem Konto hast und wie viel du dir damit leisten kannst. Und ganz egal, ob du so frei bist wie Jan Böhmermann, der und provozierende Statements raushaust, du stehst, das ist Aussage der Bibel, entweder unter der Herrschaft der Sünde und dann bist du ein Sklave der Sünde und das heißt, du kriegst das Gute, das du tun willst, nicht auf die Kette und das Böse, das du nicht tun willst, das passiert dir trotzdem immer wieder und du hast keinen Frieden mit Gott, keine Erfahrung von Nähe Gottes oder du stehst unter der Herrschaft von Jesus Christus. Du bist ein Sklave im Dienst der Gerechtigkeit. Jesus Christus ist der Herr, dein Herr, dem du gehorchst und folgst. Und das ist eine Herrschaft, die sehr gut tut, wo du innere Ruhe findest, Freiheit von Ängsten und Gelassenheit. Und deswegen ist im Neuen Testament Glauben untrennbar damit verknüpft, dass du Jesus und dass du Gott dienst, dass du das, was er dir sagt, tust, dass du Gott gehorchst, dass sein Wille über deinem Willen steht. Und wenn du dann sagst, nee, das will ich nicht, das ist mir viel zu eng, ich will tun, was ich will, dann muss ich dir von diesem Bibeltext und überhaupt vom Neuen Testament her sagen, das geht nicht. Die Alternative zu Gott gehorchen ist nicht, ich tue meinen eigenen Willen, so schön das wäre, sondern ist Sklave zu sein, Sklave der Sünde. Und das ist etwas sehr Destruktives, das macht uns kaputt. Jeder hat einen Herrn, dem er dient. Glauben heißt, ich diene Gott. Und der spannende Punkt jetzt ist, es gibt zwei unterschiedliche Arten, Gott zu dienen, das heißt zu glauben. Der eine, so haben wir es gehört, ist bestimmt vom Weg des Gesetzes, vom Buchstaben des Gesetzes, der andere von der Wirklichkeit des Geistes. Und schauen wir uns jetzt doch bitte mal den ersten Weg an. Den Weg unter der Herrschaft des Gesetzes. zum Glauben, der so geprägt ist, da heißt es, und ich lese uns Vers 1 in Luther-Übersetzung noch einmal, das Gesetz herrscht über den Menschen, solange er lebt. Das ist wirklich spannend. Dass Sünde über den Menschen herrscht und negative Macht ausübt, das war den Lesern damals des Römerbriefes völlig einleuchtend und klar. Aber jetzt heißt es in gleicher Weise auch, das Gesetz herrscht über den Menschen. Das war der Hammer und das ist der Hammer. Denn was ist denn das Gesetz? Damit sind nicht die 10 Gebote gemeint, auch nicht irgendwelche obskuren Opfervorschriften im 3. Buch Mose. Mit dem Gesetz ist auch nicht das bürgerliche Gesetzbuch zu irgendeiner Zeit gemeint, sondern mit dem Gesetz ist die Tora gemeint. Die Weisung von Gottes heißt das übersetzt. Das waren damals zunächst die 5 Bücher Mose und später bezeichnete man so auch das gesamte Alte Testament. Das heißt, mit Gesetz ist hier die Bibel gemeint, so wie die Menschen sie damals hatten. Auch wie die Christen, die ersten Christen sie hatten. Und diese Bibel, so sagt Paulus, herrscht über die Menschen. Und was kommt dabei heraus? In Vers 5. Als wir noch unserer selbstsüchtigen Natur folgten, wörtlich noch im Fleisch waren, da war unser ganzes Verhalten beherrscht von sündigen Leidenschaften, jetzt kommt's, die durch das Gesetz in uns geweckt wurden. Wir lebten so, dass unser Tun nur dem Tod Gewinn brachte. Im Folgenden ersetze ich jetzt einfach mal Gesetz durch die Bibel. Die Bibel erregt und aktiviert sündige Leidenschaften in uns. Die Bibel führt uns zum Diebstahl, zum Mord, zum Ehebruch, zur Eifersucht, zum Neid. Die Herrschaft der Bibel bewirkt, dass unser Tun nur dem Tod Frucht bringt, dass das, was wir sagen, trotz vielleicht ganz guter Absichten destruktiv ist und bleibt. Und die Bibel bewirkt, dass am Ende Gottes Urteil über uns steht. Und die Bibel teilt uns dieses Urteil Gottes auch mit, ein Todesurteil. Dass Paulus das so sagte, das hat die Juden, die ja an Gott auf der Basis des Alten Testamentes glaubten, damals unglaublich provoziert. Ist die Bibel denn nicht von Gott gegeben? Ist sie nicht ein heiliges Buch? Was fällt dir ein, Paulus? Willst du die Bibel abschaffen? Du kannst nur ein schlimmster Irrlehrer sein. Kein Wunder, dass der Paulus oft gesteinigt wurde. Aber Paulus bestreitet nicht, dass die Bibel von Gott herkommt. In Vers 12 im Kapitel 7 sagt Paulus, es bleibt also dabei, das Gesetz ist der heilige Wille Gottes und die Gebote sind heilig und gerecht und gut. Nein, Paulus macht sehr deutlich, es liegt an uns, dass die Bibel so einen negativen Einfluss auf uns entwickeln kann. Die Sünde, unsere Sünde ist Schuld. In Vers 5 heißt es, als wir noch im Fleisch waren, in der guten Nachricht, als wir noch unserer selbstsüchtigen Natur folgten. Und das meint, dass wir in einer Realität leben, wo das Böse immer wieder präsent ist und wir das tun, was nicht gut ist, obwohl wir es vielleicht gar nicht wollen. Und durch Gottes Gebote und Maßstäbe, die wir in der Bibel lesen und hören und finden, wird das dann offenbar und deutlich. Es wird deutlich, ganz konkret, dass wir Gott nicht vertrauen und wo und wie wir Gott nicht vertrauen. Die Sünde ist ja ursprünglich eine zerbrochene Beziehung zu Gott. Und das Gebot Gottes macht konkret, wo wir Gott nicht vertrauen. Das war in der Geschichte oder wird in der Geschichte vom Sündenfall ganz klar und deutlich. Da geht es ja darum, dass Adam und Eva nicht von einem bestimmten Baum die Frucht essen sollen. Und liest man diese Geschichte ganz unbefangen, dann fragt man sich, warum denn? Was ist denn so schlimm daran, wenn sie von der Frucht essen? Aber steigt mal eine Ebene tiefer in der Geschichte ein, wird deutlich, dadurch, dass sie dieses eine Gebot was sie von Gott haben, ignoriert haben, übertreten haben. Dadurch haben sie das Vertrauen zu ihrem Schöpfer aufgekündigt. Und manchmal ist es ja dann mit den Geboten, auch wie wir das mit Kindern erleben. Du sagst deinem Kind, wenn du eins hast, du sollst dich naschen. Und was tut es? Es nascht. Und sagt, du sollst nicht in den Garten gehen. Und zack, das Kind läuft in den Garten. Gottes Gebot stachelt uns geradezu an, das Böse zu tun. So wirkt es sich aus, weil wir in einer Wirklichkeit leben, die Paulus als Fleisch bezeichnet, unsere Natur ist, da geht es nicht um die Körperlichkeit. Und wir leben in dieser Wirklichkeit und vertrauen nicht mehr Gott, sondern tun immer wieder das Böse, obwohl wir es nicht wollen. Ja, so kann Glaube aussehen. Unter dem Gesetz, unter der Bibel. Dabei ist die Bibel nicht insgesamt so negativ gesehen, aber die Bibel unter dem Aspekt, dass sie uns Gottes Gebot mitteilt, seine Gebote mitteilt und dass sie uns Gottes Urteil über uns mitteilt. Und wenn das über uns steht und das über uns herrscht, dann macht uns Glaube nicht frei, sondern krank. Dann deckt Glaube immer mehr auf, wie tief wir in das Böse verstrickt sind und lässt uns immer weiter da hineinrutschen. Und Paulus sagt, das ist Sklavendienst. Das ist eine Herrschaft, die zum Tod führt. Und dieser Sklavendienst wird übrigens in Römer 7, Vers 7 bis 26 genauer entfaltet. Manch einer denkt ja in der Auslegung, dass diese Verse den Ist-Zustand unseres Glaubens beschreiben. Weh mir, das Gute, das ich tun will, tue ich nicht, und das Böse, was ich nicht will, tue ich. Aber in der Auslegung wird, finde ich, sehr deutlich, also wenn man die Zusammenhänge sieht, dass hier Paulus diese These entfaltet, wie Glaube unter dem Gesetz, unter der Bibel, die uns Gottes Gebot und Gottes Urteil mitteilt, aussieht. Gott sei Dank gibt es aber noch einen anderen Weg. Den Weg, der vom Heiligen Geist bestimmt ist. So dienen wir, heißt es in Vers 6, Gott in einem neuen Leben, das sein Geist in uns schafft und nicht mehr auf die alte Weise nach den Buchstaben des Gesetzes. Wir sind frei geworden von dem Gesetz, dienen in der neuen Wirklichkeit des Geistes und nicht mehr in der alten des Buchstabens. Dieser Weg wird im Kapitel 8 des Römerbriefes entfaltet. Das ist das Kapitel des Heiligen Geistes. Das ist ein wunderschönes Kapitel. Und da werden wir einiges in den folgenden Predigten zu hören. Und ich habe gehört, am letzten Sonntag hat Pastor Arne Völkel auch schon zu Pfingsten über dieses Wirken des Heiligen Geistes gepredigt. Wie sieht denn dieser neue Weg, Gott zu dienen, an Gott zu glauben, aus? Durch den Heiligen Geist zieht Gott, zieht Jesus selbst in dein Herz ein. Er nimmt Wohnung in dir. Das ist jetzt so ein kleiner Vorgeschmack. Durch den Heiligen Geist erfährst und spürst du Gottes Liebe unmittelbar. Sie ist ausgegossen in dein Herz. Du hast keine Angst mehr vor Gott, kein Misstrauen mehr vor Gott. Das ist etwas, was ich persönlich so intensiv erlebt habe, wo ich vorher immer dachte, Gott, nimm mir was weg. Der will mir mein Leben nehmen, der will mich einengen. Mit Gott muss ich die Dinge tun, die ich gar nicht tun will. Wo der Heilige Geist da war, da wusste ich, mit Gott bin ich auf dem besten Weg, den ich mir vorstellen kann. Auf diesem Weg des Heiligen Geistes ist Gott auch nicht mehr weit weg von dir. Gott ist auch nicht zuerst Legislative und Judikative in einer Person. Das heißt, derjenige, der dir Gebote und Maßstäbe gibt und an denen du dann immer wieder scheiterst und der gleichzeitig dann auch noch dein Richter ist. Sondern du zweifelst nicht mehr, Gott liebt Gott mich wirklich, sondern du weißt tief innen drin, dass Gott im Himmel dein Papa ist. Dein Vater, der dich unendlich liebt und du bist sein geliebtes Kind. Und das verändert alles. Dein Denken und dein Fühlen. Gottes Gebote sind nicht mehr Regeln, die von außen an dich herangetragen werden, sondern du verstehst tief in deinem Inneren, was Gott will und warum das gut ist. Und du willst das dann auch gerne tun. Weil du weißt, Gottes Willen zu tun ist wirklich rein sachlich gesehen, faktisch gesehen, das Beste, was mir je passieren kann. Und durch Gottes Geist bekommst du die Kraft, das Gute nicht nur zu wollen, sondern auch zu tun. Deine Persönlichkeit verändert sich im Kraftfeld von Gottes Geist. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung, all das sind Dinge, die der Heilige Geist als Charakterzüge in dir entwickelt. Durch Gottes Geist hast du die Kraft, einem Menschen, der dir geschadet hat, zu vergeben. Du hast die Kraft, dich zu versöhnen und du musst nicht dich selber rächen, wenn dir Unrecht geschehen ist. Und du hast auch die Kraft, bei einem schwierigen Menschen, der dich richtig nervt, dir das Leben schwer macht, positiv zu bleiben. Durch Gottes Geist hast du die Kraft, Nein zu sagen, die dir selbst oder anderen schaden. Nein vielleicht zu einer unehrlichen Vorgehensweise auf der Arbeit. Nein zu einer Beziehung, die deine Ehe beschädigt. Nein zu dem Verlangen, deine innere Leere mit Pornos, Erdnüssen oder Schokolade zu stopfen. Nein zu einem Konsum von Alkohol oder Zigaretten, die deiner Gesundheit schaden. Und nicht all das, weil jemand den Zeigefinger hebt und sagt, du, das solltest du aber nicht tun, sondern weil du tief in dir weißt, das ist nicht gut. Damit höre ich jetzt auf oder damit fange ich erst gar nicht an. Und in der neuen Wirklichkeit des Geistes entfaltest du deine Persönlichkeit, deine Fähigkeiten, deine Begabung. Du hast ein Ziel für dein Leben vor Augen. Du willst, dass die Liebe, die du von Gott erfahren hast, auch anderen zugänglich wird. Dafür setzt du dich ein. Dafür wirst du kreativ. Dafür schlägt dein Herz. Und darin findest du Erfüllung. Zwei Wege, an Gott zu glauben. Ein alter und ein neuer. Der alte Weg ist bestimmt vom Gesetz, vom Buchstaben des Gesetzes. Da kommt schon die Bibel vor. Und der zweite Weg ist bestimmt von der Wirklichkeit des Geistes. Da kommt natürlich auch die Bibel vor. Aber die Bibel hat eine andere Funktion. Auf dem ersten Weg, das haben wir gesagt, ist die Bibel der Maßstab und der Richter. Und auf dem zweiten Weg ist die Bibel der Weg, der Führer zu Jesus Christus und damit zum Heiligen Geist. Auf welchem Weg bist du? Und vielleicht stellt sich dir auch die Frage, sind wir nicht manchmal auf beiden Wegen unterwegs? Manchmal ein Stück so, manchmal ein Stück so. Und die Frage, wie komme ich denn vom Weg A auf den Weg B? Auf diese Fragen gibt es Antworten im Predigtext von heute. Und deswegen, wahrscheinlich am nächsten Sonntag, wird es eine Fortsetzung meiner Predigt geben. Amen.
Wir wollen jetzt noch eine kurze Gebetsgemeinschaft haben, Anschluss an die Predigt, zu der ich dann den Abschluss mache. wünsche mir, Jesus, dass du uns mit dieser Predigt nachgehst, dass du uns immer wieder neu ansprichst, als der, der uns lieb hat. Als der uns nicht überfordern will, sondern als der uns auf ganz neuen Grund stellen will. Danke, dass du uns daran immer wieder suchst und immer wieder Angebote machst, dass wir uns in diesen Worten in dir ganz neu finden können. Amen. Amen. Bevor wir zum letzten Lied gleich kommen und zum Segen, noch zwei Ergänzungen. Nächsten Sonntag ist Gottesdienst mit einem Abendmahl und am Sonntag drauf dann noch der etwas andere Gottesdienst. Hier sind noch Karten, habe ich gerade noch zugesteckt bekommen. Dann draußen im Foyer, glaube ich, welche zum Mitnehmen. Bitte ladet dazu Wacker ein. 5. ja. 5. ist der etwas andere Gottesdienst und am nächsten Sonntag ist übernächste, ja. Übernächste. Okay, übernächste. Gut. Wir singen das letzte Lied und zwar die ersten beiden Strophen, bleiben dann zum Segen stehen und auch zu den letzten beiden Strophen. Durch die Predigt in einer Weise angesprochen worden ist, dass vielleicht noch ein Gespräch oder auch Gebet jetzt dran wäre, dann ist hier nach dem Gottesdienst Gelegenheit. Hier sind zwei Bänke, die sehr einladend sind und Mitarbeiter dabei, die für Gespräch und Gebet gern zur Verfügung stehen. Und ja, nach dem Gottesdienst ist noch die Einladung zum Verweilen. Auch unsere Gäste, die ich nochmal ganz herzlich auch begrüßen möchte, auch die heute zum ersten Mal hier sind. Wir haben draußen das Angebot mit einer bunten Tasse, die man sich zum Kaffee nimmt, zu signalisieren. Ich habe Lust auf ein Gespräch, möchte die Gemeinde kennenlernen. Oder wer noch Fragen hat am Infopoint, sind nette Leute, die zur Gemeinde gerne Auskunft geben. Ich habe als Segenswort einen Text aus 2. Korinther 13 ausgesucht. Im Übrigen, Geschwister, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes, haltet Frieden. Und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Amen.